Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von einem Sportsponsor.
Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch.
Jetzt sind wir eine Woche zu spät, Thomas Koch.
Ja.
Bist du da?
Ja. Ich bin da und ich grüße dich.
Ja, Mensch, du, jetzt haben die Fans eine Woche warten müssen, weil ich umgezogen bin. Das ist der längste Umzug meines Lebens. Ich bin seit 3 Monaten am Umziehen. Immer ein Paket fahre ich in den Norden. Jetzt sind wir endgültig angekommen.
Glückwunsch.
Ja, ich habe übrigens in der Post nachgeschaut. Es ist überhaupt nichts von dir gekommen, so Brot und Salz oder sonst was.
Das machen wir doch persönlich, ich bitte dich.
Ach so,
Ich schicke doch kein Brot mit der Post.
So, und weil wir so lange nicht on air waren, müssen wir nochmal erklären, wer wir sind. Das ist Thomas Koch, Media-Ikone des Jahrhunderts. Und ich bin Kai Blasberg, ehemaliger. Ich habe jetzt nur noch Ex überall vorstehen und wohne ganz im Norden. Und wir sind zwei Herren mit Hund. Und das hat sich folgendermaßen zugetragen. Unsere Hunde haben sich bei Twitter kennengelernt, haben sich verlobt, sind immer noch verlobt und seit der Verlobung sich nicht mehr gesehen. Richtig?
Richtig.
Wie geht's denn meinem Schwiegersohn?
Der ist schon wieder beim Tierarzt.
Nein.
Er hat einen Hinterläufen im Augenblick. Ja, er wird 10 Jahre alt jetzt im Dezember.
Ne? Es ist ein, für Nichtkenner, ein Basset. Und Kenner von Bassets stellen sich die Frage, wo hat er denn Hinterläufe?
Wo sind denn da überhaupt die Beine genau her?
So. Und meine beiden wunderbaren Hunde sind Springer Spaniel und die Dame, die Verlobte, Tante Else, hat Ärger mit mir. Sie ist ein bisschen beleidigt, weil ich ihr gestern eine reingehauen habe.
Was geschah?
So, ja, sie ist ja so gierig und sie ist mir wahnsinnig auf den Zeiger gegangen mit ihrer Gier. Und da habe ich ihr eine getafelt. Also jetzt kein tierschutzverdächtiges Ding, sondern so tück. Und das kennt sie aber nicht von mir und deswegen ist sie beleidigt.
Ja.
Wie Weiber halt so sind. Darf man gar nicht mehr sagen heutzutage. Ne? Einfach so rausgerutscht. Sag einmal, Thomas, was musste man von dir lesen in den letzten Wochen? Das mit der SPD, erklär doch mal.
Das mit der SPD, das hat sehr viel zu tun mit unserem Gast. Wir haben nämlich heute mit an Bord Raphael Brinkert.
Nein.
Gründer und Chef der Agentur Raphael Brinkert in Hamburg. Und Rafa, du hast mich angerufen vor ein paar Monaten. Wann waren das? Im April? Mai?
Ja, denke ich auch sowas. April, ja.
Ja? Sagen wir mal, wie in Mitteleuropa üblich, guten Tag.
Hallo, grüßen Sie oder grüßt euch beide.
Ja.
Und Raphael erzählte mir, dass er im Pitch ist, um den Auftrag der SPD zur Bundestagswahl 2021. Und ob ich Lust hätte, ihn als in meiner Funktion als Mediaberater, als Mediastratege, ihn da mit seiner Agentur zu begleiten. Und Rafa, hilf mir bei der Erinnerung, habe ich 5 Sekunden oder 6 Sekunden gebraucht, um Ja zu sagen?
Ein Wimpernschlag, würde ich sagen. Und ich habe gerade nochmal geguckt, also es war am 12. Mai, wenige Tage nach dem Tag der Arbeit, begann dann für uns selbige, ja.
Genau. Ja, und seitdem sind wir da im Sparring, haben den Auftrag, ach, das erzähl du, Rafa, wie wir den Auftrag gewonnen haben. Wie haben wir das überhaupt gemacht?
Ich dachte, ich muss zunächst erzählen, dass ich überhaupt bei einem Podcast von zwei Männern mit Hund dabei sein, was meine Daseinsberechtigung ist oder ob ich mal selber einen Hund hatte. Um zurück zur SPD zu kommen, ja, also für uns ist natürlich eine tolle Herausforderung und ist sicherlich eine der kommunikativ, wenn nicht vielleicht die kommunikativ spannendste Aufgabe im Superwahljahr 2021 in der deutschen Parteienlandschaft und in Zeiten von Corona auch generell in unserem Land. Und von daher ist es eine große Ehre, dass wir den Wahlkampf bestreiten dürfen, gemeinsam mit dem Team von Lars Klingbeil und Co. und dann hoffentlich Olaf Scholz zum Kanzler machen.
Was ist denn das für ein Gequieke im Hintergrund?
Ja, hier sind noch die Telefone noch nicht auf Mute gestellt parallel.
Wir sind ja, Thomas Koch und ich sind ja beide Genossen, also SPD-Mitglieder. Deswegen haben wir wahrscheinlich da auch eine erhöhtere Aufmerksamkeit. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du aber daran mitgearbeitet, dass der letzte Wahlkampf die CDU gewinnt, ne?
Ja, tatsächlich, also mit unserem Team oder mit unserer Agentur durften wir den Europawahlkampf der CDU begleiten, beziehungsweise damals dachten wir natürlich auch noch von Angela Merkel, die sich dann als Parteivorsitzende zurückgezogen hatte, wenige Wochen später, aber tatsächlich die Europawahlkampf oder der Europawahlkampf der CDU 2019 trug unsere Handschrift, ja.
Das heißt, entweder haben die CDUler recht, dass die CDU immer sozialdemokratischer geworden wäre, oder es haben die Sozialkritiker recht, die sagen, Werbeagenturinhaber sind ideologisch hemmungslos.
Na, ich glaube, die so einfach kann man es sich dann doch nicht machen. Es ist vielleicht historisch so, dass man die Parteien in ganz klare Lage aufteilen kann. Aber wir haben doch alle in den letzten 15 Jahren unter Frau Merkel erlebt, dass die CDU eine Partei der Mitte ist, dass die SPD eine Partei der Mitte ist und beide sind demokratische Volksparteien. Und zunächst mal ist es als Kommunikationsexperte eine große Ehre, für sie arbeiten zu dürfen. Dann muss man natürlich auf der zweiten Ebene schauen, wo man sich persönlich vielleicht, wo man eine intrinsische Motivation hat. Die war bei uns bei Frau Merkel durchaus vorhanden. Aber Frau Merkel tritt im nächsten Jahr auch nicht an. Und seit jeher ist man als Agentur natürlich eher in der Mitte oder Mitte links verordnet. Und von daher glauben wir, dass die SPD zu uns und unseren Mitarbeitern als auch den Experten um Thomas Koch, Nico Lummer und Co. herausragend passt. Und nochmal, für uns ist es eine Verantwortung, aber auch gleichzeitig eine große Ehre.
Wir werden in der kommenden halben Stunde mindestens über die Motivation, über Motivation überhaupt reden. Ich werde so ein bisschen den Advocatus Diaboli geben, weil zur SPD, insgesamt zur Politik, gibt's ja unterschiedliche Ansichten. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann kann ich davon ausgehen, dass du für Friedrich Merz nicht arbeiten würdest.
Nee, das würde ich tatsächlich an der Stelle ausschließen.
Und Olaf Scholz heißt er. Ihr seid beides Hamburger, ne?
Na, ich komme aus dem Ruhrgebiet, also aus Haltern am See, das ist am Münsterland. Das ist eine Region, wo die ein oder andere Volkspartei, wo man scherzeshalber sagt, dass sie fast nur einen Besenstiel aufstellen muss, um doch irgendwie die 5%-Hürde zu schaffen. Aber Scherz beiseite, nee.
Oder Jens Spahn.
Na, ich glaube, dass wir doch irgendwie auch in diesem Jahr tatsächlich auch allen Politikern mal ein bisschen Riss, vielleicht den von der AfD nicht, oder anderen Extremparteien, aber dass wir sehr viel Respekt auch haben sollten vor der Leistung, die sie täglich für unser Land verrichten. Und also ich bekomme es ja jetzt nur mit und ich glaube, die Frauen und Männer, die da in der Politik arbeiten, die haben, glaube ich, weniger ruhige Wochenende als doch ein Großteil unseres Landes, ja.
Was ich auch interessant finde, der Kai und ich reden ja seit ein paar Folgen über Kommunikation der Zukunft. Wie sieht unsere Kommunikationswelt aus? Wie sieht die Medienwelt aus? Und unser Thema heute passt deshalb so schön hier herein, weil der Werbung wird ja vorgeworfen, sie wäre irrelevant, ja, sie würde keine Inhalte transportieren. Und genau darum wird es hier gehen. Bei dem Wahlkampf der SPD, über Inhalte zu reden. Und das ist ja das, was die meisten Menschen draußen auch bemängeln. Da hängen Plakate rum mit Köpfen drauf und dann steht irgendein Spruch drüber, Zukunft jetzt oder für Deutschland. Sie erwarten von uns Inhalte. Und das wäre eine völlig neue Form der politischen Kommunikation.
Ein Quod erat remonstrandum, noch sind wir ja nicht so weit. Wie seid ihr denn an den Antrag, überhaupt an den Pitch herangekommen, Raphael?
Na, zunächst mal gab es eine ganz klassische Anfrage, ob wir uns vorstellen können, dass wir uns selbst mal vorstellen. Das war dann auch schon zu der Corona-Zeit, also sehr viel digital. Und es gab dann einen Agenturauswahlprozess, den das Team um Florian Krumbrei, Lars Klingbeil geleitet haben. Und das war mehrstufig. Das erste ist, man hat ein sogenanntes Screening, wo sich Agentur vorstellen. Das zweite ist dann, dass man zu einem Agenturwettbewerb offiziell eingeladen wird und dass man dann versucht, diesen bestmöglich zu bestreiten und zu gewinnen. So, und wir haben immer gesagt, wir wollen diesen gewinnen, aber nicht um jeden Preis, sondern nur dann, wenn wir eine sehr hohe Schnittmenge erkennen, beim Idealen, bei Inhalten und gegenseitigen Respekt in der Zusammenarbeit. Und das haben wir auf herausragende Art und Weise vorgefunden. Und deswegen freuen wir uns total, dass wir dieses Mandat jetzt bekleiden dürfen.
Wusstest du, wer noch im Rennen war?
Ja, es gibt noch, ich glaube, zwischenzeitlich wusste man schon, oder auch die Gerüchteküche, wer möglicherweise im Rennen waren. Ich glaube, wir waren eine Überraschung für viele, auch aufgrund der Vergangenheit. Aber ja, am Ende irgendwie ist es ja so, the winner takes it all. Also gilt ja dann auch für unsere Branche. Und ja, also das heißt aber nicht, dass wir nicht auch partnerschaftlich irgendwie oder auch Kooperationen grundsätzlich auch mit anderen Agenturen vorstellen können, ja.
Und hast du da jemanden gekannt bei der SPD oder war das komplett unbekannt?
Natürlich kannte man ein paar Protagonisten bei der SPD, aber jetzt die Intensität des Kennenlernens, des Bekanntwerdens oder so, das ist tatsächlich erst durch den Pitch-Prozess entstanden.
Also, was ja interessant bei dem Ganzen ist, ist ja, wenn du für eine Marke arbeitest, dann arbeitest du daran, ja die Marke zu entwickeln. Und das mag dann über Jahre hinweg gehen. Hier steuert alles auf einen Tag zu, auf den vermutlich 26. September des nächsten Jahres. Und da geht's um Sieg. Ja, es geht darum, die SPD zum Sieg zu verhelfen. Ist eine völlig andere Arbeit als langfristig für eine Marke zu arbeiten.
Ist das so?
Ja, ich glaube, dass Persönlichkeitsmarken, Parteienmarken per se natürlich auch High-Interest-Themen sind. Also wenn du mit Persönlichkeiten zusammenarbeiten darfst, die beinahe täglich irgendwie in der Tagesschau erwähnt werden, insbesondere in Corona-Zeiten, dann ist das natürlich grundsätzlich anders, als wenn wir uns den halben Nachmittag damit beschäftigen würden, ob ein Joghurt sich links oder rechts rumdreht. Zur letzteren Fraktion, also da fehlte mir die Affinität und deswegen waren es eher immer Themen, die ja eine gewisse Stammtischfähigkeit besaßen, also Politik oder Sport.
Also es ist doch kein Zufall, dass das so hintereinander abläuft. Und das muss man den Hörern auch dazu sagen. Du warst eine sehr bekannte, sehr renommierte Sportmarketing-Agentur. Und Sportmarketing ist ja, darf ich ja sagen, als ehemaliger Sport1 und DSFler nicht ausschließlich mit Seriosität umflort, auch nicht in Mediakreisen, auch nicht um, weil auch sehr irrationale Prozesse stattfinden, weil auch da mit sehr prominenten Spielern und Managern gehandelt wird und gleichzeitig die Sphären so ein bisschen verrutschen. Man weiß gar nicht genau, wer ist jetzt Sponsor, wer ist Medium, wer ist Verein. Alles rutscht so ein bisschen zusammen und eine Partei hat ja doch einen höheren Anspruch an Seriosität. Aber natürlich über diese Prominenz wächst das näher zusammen. Ist denn aber nochmal zurückzukommen auf das, was der Thomas gesagt hat, eine Partei genauso zu handeln wie eine klassische Marke?
Ja und gleichzeitig nein. Also die Marke steht halt permanent in der Öffentlichkeit. Das unterscheidet sich schon mal von den meisten anderen Marken, mit denen wir täglich zu tun haben. Und das ist wahrscheinlich auch das größte Differenzierungsmerkmal. Das andere ist, wir haben als Sozialdemokratie, als stärkste Mitgliederpartei in Deutschland 420.000 Mitglieder etwa, die tatsächlich ein Parteibuch führen, die sich an ganz vielen Orten ehrenamtlich engagieren in ganz Deutschland. Und ja, dem muss man dann auch gerecht werden. Auch den unterschiedlichen Meinungen und Strömungen innerhalb einer Partei muss man gerecht werden. So, und das ist natürlich dann anders, als wenn Sie für eine klassische Marke arbeiten, wo es einen Marketingleiter gibt oder einen Geschäftsführer, der entscheidet. Hier sind es viele Köpfe, die gemeinsam ein stimmiges Ganzes ergeben. Und das macht die SPD, glaube ich, seit einigen Monaten diese Geschlossenheit, die jetzt in der Partei wahrgenommen wird, die gilt es jetzt auch nach außen zu transportieren.
Raphael hat gerade so schön gesagt, CDU und SPD sind beides demokratische Parteien der Mitte. Das ist ja absolut richtig. Dennoch unterscheiden sich die beiden Parteien enorm, wenn es um die Inhalte geht. Nicht, wenn wir sehen, wie Herr Merz sich gegen Arbeitnehmer wendet und für Wirtschaft spricht, dann wird die SPD andere Inhalte transportieren. Und genau diesen Unterschied gilt es zu machen in der Öffentlichkeit.
Ich gehe sogar so, also in diesen alten Clustern, ne, war es natürlich so, dass die CDU immer eher der Anwalt der Industrie, der Wirtschaft war, die Grünen immer der Anwalt der Umwelt, aber die SPD doch der Anwalt der Menschen ist. Und ich glaube, das gilt es auch tatsächlich, auch uns nochmal vor Augen zu führen. Und wenn wir Themen sehen, die uns auch in diesem Jahr begegnet sind, Mindestlohn, gute Respektrente, also viele Dinge, die auch das den Laden zusammenhalten, nämlich 83 Millionen Bürger, da hat, glaube ich, die SPD sehr viel zu sagen und da überrascht sie, je mehr man sie kennenlernt, auch durch nicht nur fundierte Argumentation, sondern auch herausragende Inhalte. So, und deswegen ist es tatsächlich so, dass wir glauben, dass auch Olaf Scholz tatsächlich, er ist Arbeitsrechtler vom Background, dass er ein Anwalt der Menschen ist und der Interessen für einen Großteil der Menschen in diesem Land. Dieses zu kommunizieren, Teil einer Kommunikationsstrategie sein zu dürfen, ist, glaube ich, dann auch unsere Aufgabe.
Bei Parteien spielt Vergangenheit eine große Rolle, weil die Wähler sind ja, also die Verwender, würde man sagen, im Marketing, die sind ja in Scharen abgewandert. Sie sind im Moment nicht mehr da, sie bekennen sich auch nicht. Die Menschen leben ja, sie sind da, sie sind irgendwo hingegangen, sie entweder wählen sie nicht oder sie wählen was anderes. Was muss ich ändern, damit diese Schläfer, diese SPD-Schläfer sich wieder hinwenden? Denn das sind ja vergrätzte Liebhaber.
Ja, vielleicht haben sie auch nur temporär eine neue Geliebte gehabt, nämlich Frau Merkel und die CDU. Und in den letzten 15 Jahren hat sie das sicherlich auch dann tatsächlich, hat sie viele möglicherweise Wähler der Mitte oder auch ehemalige Wähler der SPD für sich gewinnen und einnehmen können. Das ist dann tatsächlich so auch eine Situation, wo wir sagen, es gibt nicht nur die Nichtwähler, es gibt auch Merkel-Wähler. Diese Merkel-Wähler werden sich sicherlich, auch insbesondere wenn Kollegen wie Söder oder Merz möglicherweise auf die Bühne kommen, neu orientieren wollen. Und da hat die Sozialdemokratie, glaube ich, ein herausragendes Angebot mit Olaf Scholz.
Das ist ja auch spannend, eine CDU ohne Frau Merkel zu erleben. Vorgestern war ja Anne Will und da traten ja Olaf Scholz an gegen Frau Baerbock und Herrn Merz. Und in meinen Augen hatte Olaf Scholz eine absolute Sternstunde, als er die beiden Parteien, also Grün und CDU, quasi unterbrach und sagte, darf ich eben mal kurz mit ein paar Fakten aushelfen? Also so werden die Menschen ihn lieben, ja, wenn er diese Stellung bezieht. Und dann mit Inhalten kommt, mit dem, was die Menschen betrifft, was für sie relevant ist.
Habt ihr inhaltlich überzeugt oder strukturell?
Thomas durch seinen Bart.
Ich habe Frau Eskens einmal zum Lachen gebracht. Das hat mir sehr, sehr viel Sympathie eingebracht.
Meinst du, das war der Schlüssel? Ja, ich habe Frau Esken zum Lachen gebracht. Seid ihr nicht so? Die Frau ist total nett.
Ich glaube, dass wir ein Angebot inhaltlicher Natur, aber auch vom Team aufgestellt haben, an dem man tatsächlich auch nicht so leicht vorbeikommt. Mit dem Thomas, der jetzt hier dabei ist als Media-Instanz in Deutschland, mit dem Nico Lummer als Digitalexperten, mit einer Lili Blauzun als Gen Z-Expertin, also als Hoffnungsträger der SPD, mit einer Laura Galmes-Schwarz als Markenexpertin und jemand wie Theresa Gramko als Auge der Agentur plus Dennis Lück als Werber des Jahres der Schweiz, der jetzt zu uns gekommen ist. Also das ist, glaube ich, in der Heterogenität der Persönlichkeiten und in der Homogenität der Exzellenz, glaube ich, ein tolles Team.
Wenn man Werber fragt, wenn Aufträge zu Ende gegangen sind und die für Parteien gearbeitet haben, das hast du ja dann für die CDU auch schon, wie war die Zusammenarbeit? Dann haben sie meistens beklagt, dass die Kakophonie, also die Vielstimmigkeit im Umfeld so unerträglich war und in gewisser Weise auch eine sehr laute Inkompetenz. Was tust du dagegen?
Ich habe das bisher nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, ich hatte auch sehr, sehr gute Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Von daher kann ich diesem Urteil jetzt nicht zustimmen. Gut. Ich glaube, dass eine Arbeit für eine Partei tatsächlich einfach permanent der Öffentlichkeit ausgeliefert ist. Und dass egal, was du machst, ob du eine Glückwunschanzeige machst für Joe Biden, ob du einen Pflegetarif bewirbst oder eine Gesetzesänderung und dann final natürlich auch den Wahlkampf bewirbst, dass es immer direkt der Öffentlichkeit und der Meinung ausgesetzt ist. Zum einen der 419.000 Mitglieder, die bei Weitem auch nicht alle eine Meinung haben sollen, außer wenn es vielleicht um die Partei oder den Kandidaten geht. Aber ansonsten, nee, also finde ich dann auch irgendwie, kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, das ist irgendwie, liegt in der Natur der Sache. Und nochmal, wer lieber sich für Joghurt entscheidet, der soll das machen und das macht er dann sicherlich auch in Zukunft herausragend, weil er eine intrinsische Motivation oder Zugeneigung zu diesen Bereichen hat. Die war bei uns nicht vorhanden, sodass wir uns eher vielleicht um Themen kümmern, die eher politischer, gesellschaftlicher Natur sind.
Das zeichnet deine Agentur oder dein Agenturverbund aus der Vergangenheit ja immer wieder aus. Du hast dich ja immer um soziale und nachhaltige Themen gekümmert. Und eigentlich weniger so im Rahmen einer klassischen Werbeagentur, die für Joghurts und für sonstige Markenartikel arbeitet.
Ja, ich hatte auch so Themen wie Zalando oder Sixt machen dürfen oder GE. Also viele, viele Dinge, die doch dann auch klassische irgendwie Marken sind oder dann für Adidas. Aber tatsächlich sind Vereine, Institutionen, Stiftungen oder auch Persönlichkeitsmarken im Sport oder so, das war einfach meine intrinsische Motivation. Und ich finde immer, das Schönste ist, wenn man eine intrinsische Motivation, auch eine hohe Schnittmenge hat zu den Kunden, für die man arbeiten darf. Das ist ein Luxus, aber ich freue mich, dass ich das machen darf.
Wir hatten in dieser Woche, hat Steffen Seibert so einige Spots rumgeschickt, über Twitter unter anderem, wo ein Sujet bedient wurde, nämlich ein ehemals junger Mensch im Rentenalter, erzählt über seine Erlebnisse des Jahres 2020. Wir wissen alle, wovon wir sprechen.
Ja, ich spreche.
Und das ist ja eine klassische, sehr, sehr gute Arbeit einer Werbeagentur gewesen, nehme ich einfach mal an. Und der Shitstorm war phänomenal. Sowas droht dir ja dann auch.
Ja klar, aber ich glaube erstens, dass es so viele Shitstorms dann doch gar nicht gibt und dass wir in einer Aufmerksamkeitsökonomie leben. Und es ist doch interessant, dass die Spots, die Herr Seibert jetzt veröffentlicht hat, dass sich Leute darüber unterhalten haben, dass sie innerhalb bestimmter Twitter-Blasen und Co. und darüber hinaus einfach einen Nerv getroffen haben, dass sich Menschen freiwillig über Inhalte eines Corona-Spots auseinandersetzen. Damit hat er schon mal das erste Ziel erreicht.
Und es gab ja nicht nur einen Shitstorm, sondern es gibt eine große Gruppe von Menschen, die Spots kritisieren und eine große Gruppe, die sie unglaublich sympathisch finden. Und die Auseinandersetzung dieser beiden Gruppen, das führt ja zu dieser Aufmerksamkeit. Das heißt, Deutschland redet über diese 2-3 Spots und das muss das muss Kommunikation ja erstmal schaffen. Ja? Und das war auch das Ziel.
Ja, ist ja auch ganz hervorragend umgesetzt worden. Und wir reden ja auch für Leute, die vielleicht von Kommunikation nicht täglich beschäftigt. Dann geht's bei solchen Spots darum, die wenigen Prozent, die ihre Meinung ändern könnten, zu gewinnen.
Ja, da ging es ja darum, dass wir doch bitte irgendwie uns und andere schützen, indem wir möglichst zu Hause bleiben oder indem wir auch Masken benutzen. Ich glaube, es gibt ja immer verschiedene Arten und Weisen, Themen zu kommunizieren. Das eine ist Polarisierung, ist ein bewusstes, gern gesehenes Stilmittel. Dann visuelle Dramatisierung, werbliche Erhöhungen und Co. sind andere. Ich fand zum Beispiel ehrlicherweise in der gesamten Corona-Zeit die Kommunikation bisher ehrlicherweise sehr langweilig. Ich fand auch, dass wir doch durch Kreativität auch Menschen das Herz öffnen können und dass es das viel zu wenig gelungen ist. Also Aha-Regeln irgendwo aufzuschreiben, ist typisch deutsch oder aber das intelligent zu kommunizieren, ist dann vielleicht nicht oder untypisch für unser Land. Und ich habe deswegen vor ein, zwei Mal in Lockdown 1 und vor dem Lockdown 2 zweimal ein Spot auf meinen Kanälen geteilt vom Gesundheitsministerium in Ohio, die mit einer einfachsten Art und Weise kommuniziert haben, dass man Abstand halten soll, indem sie Mausefallen und Tischtennisbälle kombiniert haben und einmal praktisch einen Tischtennisball über 500 oder die Anzahl kenne ich jetzt nicht, über 500 Mausefallen aufticken lassen hat, die nah beieinander standen und wo dann alle in die Luft gingen und einmal, wo die Mausefallen dann Abstand hielten. Und einfacher und visuell überzeugender kann man, glaube ich, nicht darstellen, warum Abstand halten gerade in diesen Tagen so wichtig und wertvoll ist.
Kommen wir zur SPD zurück.
Und das auf total unterhaltsame Art und Weise, das darf man nicht vergessen. Das ist das, was in Deutschland oft fehlt, ja. Dieses Schmunzeleffekt, dieses auch dabei lächeln können, ja.
Ja, das tun wir nicht gerne. Wir lachen nicht gerne über uns selber auch, weil gerade dieser Steffen Seibert-Spot geht ja darum, dass man sich selber darin entdeckt, in diesem älteren Herrn oder diesem alten Mann. Und das mögen wir nicht, zumal wenn wir gerne uns empören und wir empören uns so wahnsinnig gerne über andere, obwohl wir so viel Grund hätten, uns über uns selber zu empören. Gehen wir nochmal zur SPD zurück, apropos Empörung. Spielt denn bei so einem Briefing oder bei der Bekanntgabe, ihr seid jetzt, dann auch das Wahlergebnis eine Rolle? Kriegt ihr eine Zahl genannt, was erreicht werden soll?
Nee, ich glaube, es gibt die klare Ansage, dass Olaf Scholz die Wahl gewinnen will. Und dann ist sekundär, ob man es mit X oder Y Prozent macht. Es gab jetzt keine Zielvorgabe und wir mussten jetzt auch keine Zielvorgabe unterschreiben oder dergleichen. Wir haben sicherlich ein paar Zahlen im Kopf, die sich, wo wir uns dran orientieren können. Wir haben den Status quo, wir haben die letzten Wahlergebnisse und wir sind auch guter Hoffnung, dass sich tatsächlich auch nochmal viele Dinge, viele Merkel-Wähler neu orientieren werden, dass viele Nicht-Wähler auch in diesen Zeiten zur Wahl gehen. Und ich glaube, das sind dann in der Summe doch gute Argumente, dass die SPD ein hoffentlich sehr, sehr gutes Wahlergebnis erzielt.
Wir haben ja gerade ein riesiges oder das größte politische Kommunikationsereignis der Weltgeschichte hinter uns gebracht, wo ein Kandidat Massen wie noch nie mobilisiert hat und die konkurrierende Partei einen Blässling dagegen gestellt hat, weil sie wusste, wenn wir auch einen Polarisierenden bringen, dann gehen wir unter. War das die Strategie der Demokraten?
Dafür, Thomas hat vielleicht mehr Know-how, wie es dann in den USA war, aber ich glaube einfach, dass eine schweigende Mehrheit dann tatsächlich auch zur Urne gegangen ist und hat gesagt, alles nur nicht Trump. Das heißt, Joe Biden ist auch durch eine Anti-Trump-Bewegung tatsächlich jetzt ins Weiße Haus gekommen.
Und bringt etwas mit, was, glaube ich, vielen Wählern wichtig war. Und die Wahlbeteiligung ist ja enorm gestiegen in den USA. Der Biden hat ja, vielleicht weil er so alt ist, eine ziemliche Vergangenheit. Und diese Vergangenheit besteht aus Kollaboration, aus Kompromissen suchen, aus Diplomatie. Das heißt, ein ganz, ganz ruhiger Typ, der versucht, Menschen zusammenzubringen. Und das sagen ja auch alle Spitzenpolitiker in Europa über ihn, die ihn kennen und mit ihm schon zusammengearbeitet haben. Er war das Gegenmodell. Eben in ein ruhiger Politiker, der danach sucht, Ziele umzusetzen. Und die Erfahrung mitgebracht hat, das auch zu können, ja, weil das ist das, was ihn ausmacht. Das heißt, sie haben ihn ganz, ganz bewusst aufgestellt und eben nicht Bernie Sanders.
Genau, genau, auf jeden Fall. Das ist ja auch Olaf Scholz.
Wer von den beiden?
Eben kein polarisierender Mann, sondern jemand, der schon mehr in der Mitte als links ist und eine Vergangenheit hat, die man vielleicht nicht so kennt, aber immerhin einer ist, der auch 50% bei Wahlen holen kann. Ja. Also von daher eine sehr, sehr gute und vernünftige und kluge Entscheidung. Und wenn ich mir die beiden Parteivorsitzenden dazu noch denke, die ja wirklich sehr nette Menschen sind. Das ist ja das, was mich bei den Grünen früher immer so angezogen hat. Das waren alles tolle Leute. Die waren nett. Die waren, mit denen kannst du ein Bier trinken gehen. Das ist bei der CDU fast nie der Fall. Ja, mit denen willst du gar nichts zu tun haben, mit diesen ganzen Äffchen. Nur, inwieweit an Raphael die Frage gestellt, inwieweit, ist der da nicht sehr gefangen in seiner Funktion als Finanzminister im Moment?
Wir sehen ihn ja nicht singulär als Finanzminister, der mit Wumms oder Novemberhilfen und Co. dann auch viele Dinge versucht, dann jetzt in Corona-Zeiten auszugleichen, sondern wir sehen ihn als Vizekanzler und damit aktuell als wichtigsten Mann in diesem Land. So, und ich glaube, das gerät durch Lautsprecher wie Söder oder Laschet, die gegenseitigen Lockdown-Wettbewerb veranstalten, so ein bisschen nicht in Vergessenheit, aber in den Hintergrund. Aber die Zeit von Olaf Scholz wird kommen und die Zeit wird nächstes Jahr im September dann hoffentlich ihren Höhepunkt erleben.
Ich bin sehr zuversichtlich. Im Moment sind die Umfragen noch nicht so, weil sie sind noch sehr geprägt von Angela Merkel, ne?
Ja, also Merkel takes it all ist, glaube ich, eine Formulierung, die in dem Zusammenhang sehr wichtig ist. Und sie sorbiert sehr, sehr viel auch ab. Sie sorbiert auch sehr, sehr viele Errungenschaften der SPD in diesen GroKo-Jahren ab. Und ich glaube tatsächlich, dass die Inhalte der SPD schon seit langem auch überzeugen. Aber dass die Verpackung möglicherweise dann einfach noch eine andere Schleife benötigt, geschickter dargestellt werden muss oder aber auch transparenter nochmal und deutlicher den Bürgern gegenüber präsentiert werden muss, um tatsächlich auch das dann in Umfragewerten tatsächlich auch wahrzunehmen. Ja.
Das ist ja das Phänomen, dass jeder Politikbeobachter, jeder Journalist, jeder Kommentator zustimmen wird, dass der Großteil der Errungenschaften der GroKo SPD-gut sind oder waren. Wird jeder bestätigen, ja. Es ist von der SPD nicht so verpackt worden, dass man es ihr zuerkannt hat. Und das ist die Aufgabe sicherlich der Kampagne.
Auch da muss ich als des Teufels Anwalt sagen, dass ich das auch jetzt seit 15 Jahren höre, dass das immer alles nur nicht richtig verpackt wird. Deswegen hat sie ja eine neue Agentur. Was ändert sich denn in Zukunft der Kommunikation als Stichwort? Was ändert sich denn an den Werbeträgern, die man nutzt in Zukunft? Wird das jetzt ein reiner Online-Wahlkampf?
Und da werden wir die Balance, die ich seit 2-3 Jahren in der Öffentlichkeit fordere, die werden wir umsetzen. Es wird keine früher bestanden Wahlkämpfe aus Plakaten. Heute hat man den Eindruck, man muss alles nur online machen und vergisst dabei, dass man dabei 40% der Wähler völlig ausschließt von der Kommunikation, die man über Online-Kanäle überhaupt nicht erreicht. Nein, es wird eine Balance geben aus sehr, sehr vielen verschiedenen Medien und das, was wir auch vorgeführt haben, ist, dass wenn man von den Themen der SPD ausgeht, dann findet sich für jedes Thema eine Zielgruppe und jede Zielgruppe nutzt unterschiedliche Medien. Hm. Und das wird dazu führen, dass wir alle Medien einsetzen. Und das hat es schon nie gegeben.
Aber tatsächlich sehen wir auch in der in algorithmenbelasteten Digitalisierung, dass natürlich Out-of-Home oder Digital Out-of-Home einer der Gewinner ist. Und deswegen sind diese Flächen schon auch für einen Wahlkampf von uns jetzt warm wert.
Das hat schon seinen Grund, warum Plakate immer eine so große Rolle gespielt haben, weil sie erzeugen ja wie kein zweites Medium eine Öffentlichkeit. Es ist Kommunikation.
Und da sehen wir jetzt dann Olaf Scholz im nächsten Jahr.
Sehen wir auf jeden Fall nicht Thomas Koch.
Obwohl der einen viel schöneren Bart hat.
Aber vielleicht sein Hund. Nein, keine Ahnung.
Nee. Der hatte ja früher auch mal Schuhe verkauft, ne?
Mein Hund,
ja. Die Haschpappis. Ja, das waren wir jetzt. Aber das ist sehr, sehr lange her.
Also wenn man einen klaren Kandidat hat, dann spricht natürlich auch extrem viel dafür, ihn nicht zu verstecken, sondern mit dem stärksten Gewicht dann auch zu werben. Und von daher wird es natürlich auch Plakate oder viele geben, auf denen Olaf Scholz zu sehen sein wird, ja.
Was ist denn der Wunschgegner?
Also wir haben jetzt keine warmen oder kalten Kugeln, indem wir das zu Hause in der Glaskugel schon mal ausprobieren. Aber man muss, glaube ich, auch zweigeteilt an der Meinung sein. Das eine ist, was ist der Wunschgegner der SPD, was ist der Wunschgegner einer Agentur und was ist möglicherweise auch eine Wunschkonstellation vielleicht für unser Land, damit wir auch zwei starke Volksparteien auch in Zukunft haben. Und da gibt es vielleicht sogar mindestens zwei, vielleicht sogar drei Antworten zu. Wir glauben, dass man sich wunderbar an polarisierenden Charakteren abarbeiten kann. Aber wir glauben schon, dass die SPD in der Lage ist, einen Wahlkampf zu führen, der sich nicht an Dritte orientiert, sondern der eine eigene Stärke hat und Magnetismus schafft, auf den andere dann gerne schauen.
Eine tolle Antwort, weil Rafa ist es gerade gelungen, keinen Namen zu nennen, aber auf das Wesentliche hinzuweisen, nämlich es geht nicht darum, gegen wen, sondern es geht darum, was bietet die SPD. Das ist wichtig.
Und für wen sind wir? Und also ja, ne, ich ja, glaube, ja. Also für einen neutral angeschaut, das Wahlprogramm lesend, hat die SPD für eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland die wahrscheinlich besten Argumente.
So, gibt es irgendeine Logik zwischen Steinmeier, Steinbrück, Schulz und Scholz? Das sind die vier Kandidaten der SPD der letzten Bundestagswahlen. Und gibt es daraus eine Erkenntnis, was die alle falsch gemacht haben? Weil die haben das alle genau so gesagt.
Ja, ich glaube, dass es gibt auch sehr viele. Ich durfte jetzt bei meinem ehemaligen Arbeitgeber jahrelang Sixt-Kommunikation betreiben und viele Leute haben angerufen, haben gesagt, wir wollen wie Sixt sein. Aber als man dann in Diskussionen war, dann waren sie doch eher Eurofcar, was ja. der Kommunikation betrifft. Das heißt, ich glaube, es liegt dann oftmals überhaupt nicht an den Inhalten. Es liegt auch, sondern ist die Darreichung der Inhalte ist dann schon eine, wo wir an das Thema kreative Exzellenz gepaart mit Media-Intelligenz glauben. Und dafür stehen wir als Agentur, dafür stand ich in den letzten 18 Jahren bei meinen Agenturstationen und dafür ist dieses Team jetzt auch so ausgewählt worden. Und das ist dann unser Versprechen. Und es gibt auch 6,8 Millionen Menschen im Fußball beim DFB, die Fußball spielen, aber es gibt dann doch nur 11 oder 24 Nationalspieler, die jetzt morgen im Kader gegen Spanien stehen. So. Und wir glauben schon, dass wir in der Konstellation oder auch mit dem Team, mit dem ich jetzt zusammenarbeiten darf, schon eine ganz gute Mischung haben, dass wir auch dann eher zu einem nationalen Kader gehören.
Ja, nur bitte, das sage ich jetzt als Sozialdemokrat, bitte keine große Koalition mehr, sondern dann ehrlich in die Opposition, wenn man verliert.
Ja, das
muss auch nicht mehr vom Bundespräsidenten sich zwingen lassen in irgendwelche staatstragenden Formeln, sondern dann muss man auch mal an sich selber denken.
Ja, aber
daran denken wir ja gar nicht im Sport, weil wir denken ja nur ans Gewinnen.
Erstens gelten wir, genau, bis das Spiel entschieden ist, geht es nur auf Gewinn. Und dann sind wir Agenturdienstleister und ich glaube, da gibt es geeignetere Personen, die dann auch darüber ein Urteil sich erlauben dürfen. Das muss dann auch nicht jedem gefallen, aber es gilt dann auch einfach Verantwortung für dieses Land zu tragen, egal ob in der Opposition oder in welchen Konstellationen auch immer.
Ich bin aber übrigens ein Riesenfan von Lars Klingbeil, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, ich glaube, dann sind wir schon drei. Also Fan hast du gesagt.
Fan, ich bin großer Fan, ja. Ich finde der neue Phänotypus von Politiker, weil der ist, der hat ein Charisma, der hat eine Ausstrahlung, der ist da, den siehst du. Er ist total freundlich, er ist nett, er ist verbindlich, er meint dich wirklich, er meint das und sich und alles, was er sagt. Ich glaube, er ist auch lang genug dabei, dass er eigentlich schon die ersten Schäden davon hätte ziehen können und die hat er nicht. Das ist, er sollte nicht Minister werden, er sollte Fraktionsvorsitzender. Das ist ein Fraktionsvorsitzender. Das ist so ein ganz, ganz neuer Typus Herbert Wehner. Ach Gott, ich bin begeistert. Wenn ich eine Frau wäre.
Es gibt ein sehr schönes Film, der zeigt, wer Lars Klingbeil wirklich ist. Den hat er gerade veröffentlicht und zwar in seinem Wahlkreis. Hm. Und da tritt er auf und sagt, was die SPD im Wahlkreis gemacht hat, was sie noch vorhat. Das heißt, er spricht die Bedürfnisse der Menschen an, ja. Und das macht ihn natürlich, wenn ihn das sympathisch macht, ist das toll. Aber er redet über das, was getan wird, ja.
Ja, und zwar, was mich da so begeistert hat an dem Spot, ist diese Kleinheit. Dass der wirklich ganz konkret auf dieses lokale Ereignis, worum er sich als Bundestagsabgeordneter gekümmert hat und was gekommen ist und was noch nicht gekommen ist und was kommen soll, das ist was bei Politikern oftmals auch fehlt. Aber gut, wir machen hier keine Politikerschelte, sondern wir machen eine Betrachtungsweise, weil wir das große Glück haben, Raphael Brinkert hier zu haben in Zwei Herren mit Hund, der darüber reden durfte, sollte, wir durften zuhören, warum er den Pitch bei der SPD gewonnen hat mit vielen tollen Leuten, unter anderem meinem Freund Thomas Koch.
Ja, ja.
Raphael, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Das
war viel zu kurz. Ich habe gar nicht über meine Hundevergangenheit geredet.
Ja, mach, komm, du hast Zeit.
Nein, alles gut.
So viel Zeit muss sein.
Ich hatte mal einen kleinen Rauerdackel, weil wir nah am Wald wohnten. Das war aber auch alles.
Wie lange?
Wie lange ich nah am Wald wohnte oder wie lange ich den Hund hatte? Den
Dackel hattest.
Ich glaube 11 Jahre sowas, ja.
Ja, dann ist man Hundebesitzer gewesen. Mein Dackel, mein Scheidungsdackel, lebt bei meiner zweiten Frau. Otto ist 16 Jahre alt und sieht genauso aus wie mit 2. Das ist ein Phänomen.
Ja. Wie hieß denn dein Hund, Raffa?
Eddie.
Eddie.
Ja. Also das Rauhaardackel ist das nächste, was ich mir anschaffe. Das gehört eigentlich mit dazu. Der läuft immer so mit. Also
ich hatte auch das Gefühl, so der hatte auch so einen Charakterkopf wie Eddie the Eagle. Also aber
ja, also gerade Rauhaardackel, die Long-haired Military Dachshunds, die sind mehr so Hausmeistertypen. Die wachen über Haus und Hof und geben ständig Laute von sich. Ich hatte mal einen Nachbar, der hatte genau 2 Stück davon. Das heißt, wenn der eine aufgehört hat zu bellen, fing der andere an und dann fing der andere wieder an, weil der andere einen gebellt hat. Das war katastrophal. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr Hunde kaufen wollt, nur einen Rauhaardackel, nur einen, der reicht.
Oder ein besseres
Schlusswort, oder?
Der sagt nämlich überhaupt nichts.
Genau. Wolltest du noch was von Raphael?
Wenn Sie einen Rauhaardackel kaufen, dann nur einen.
Ja,
ja, wir brauchen schon
Thomas, immer Werbespot. Du machst das Schlusswort.
Sehr gerne. Das war eine tolle Runde. Ich glaube, wir haben hier sehr viele Hörer und die schreiben auch ständig. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich immer aufwende für Hörerpost. Das macht unglaublich Spaß. Ich glaube, mit der heutigen Sendung verschiebt sich unsere Hörerschaft so ein klein wenig Richtung Berlin. Das würde ich schon denken. Ich glaube, das, was wir hier erzählt haben und worüber wir gesprochen haben, das wird viele Menschen nicht nur in der SPD, sondern in Parteien interessieren. Hm. Und was Raphael ja sehr schön gesagt hat, das ist das, was die Menschen interessiert. Ja, die Parteien stehen jeden Tag in der Öffentlichkeit und Das heute wird viele Leute sehr interessieren. Und deshalb danke, Raphael, für das, was du uns da erzählt hast.
Ich würde aber vorschlagen, wenn die ersten Arbeitsproben zu sehen sind, dann kommst du nochmal wieder, Raphael, in diesen Podcast und dann reden wir über die Kreativarbeit, wie es sich so gestaltet. Und denk daran, auch im Sportsponsoring ist das ganzheitliche Leben das Wichtigste. Das heißt, teile diesen Podcast, so viel es geht. Und auch Aufruf an Lars Klingbeil, 420.000 Parteimitglieder. Ja, teilt das. Ja, es geht hier um alles. Wir sind dabei.
Klasse. Es geht hier um das Wohlergehen von zwei Hunden.
Genau. Wir machen alles wunderbar. Ja, ja. Bei uns ist alles pro bono.
Okay, herzlichen Dank. Und dann bringe ich beim nächsten Mal Funkbeispiele mit.
Prima, vielen Dank.
Sehr schön.
Alles klar. Ciao. Tschüss, vielen Dank noch. Tschüss.
Das waren zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.